In der Debatte geht es erstmal darum, das war sozusagen ein bisschen die Forderung von Isabella Weber in diesem Tweet, die ökonomischen Hintergründe des gesellschaftlichen Rechtsrucks in den Blick zu nehmen. Ausgangspunkt war da die zweite Wahl von Donald Trump in den USA und die Beobachtung, dass es einen Zusammenhang zwischen ökonomischen Krisenerfahrungen und vielleicht auch genereller sozusagen einer marginalen ökonomischen Lage und der Unterstützung extrem rechter Parteien gibt. Austeritätspolitik ist dann eine Form der Krisenpolitik, die vor allem darauf zielt, staatliche Beschränkungen der Wirtschaft, der Unternehmen so zu reduzieren und auf dieser Basis zu hoffen, so neue ökonomische Dynamik zu entfalten. Also so konkrete Beispiele sind dann zum Beispiel so Abbau von Sozialprogrammen oder Abbau von Arbeiterinnenrechten oder Abbau von Umweltregulierungen kann man in einem breiten Verständnis von sozusagen Austerität auch noch mitnehmen. Also es geht sozusagen immer darum, Marktkräfte freizusetzen, dadurch, dass man irgendwie Beschränkungen von Unternehmen abbaut, auch sozusagen so am Markt bestehende Fehlanreize irgendwie abbaut, dadurch, dass staatliche Ausgaben zurückgefahren werden. Ich würde auf jeden Fall ausgehen, dass die Magerbewegung und damit der Trumpismus an der Macht als faschistisches Projekt begreifen lassen. Und ökonomisch finde ich dann besonders interessant, dass es inzwischen auch klar ist, dass mindestens Teile der ökonomischen Elite der USA mit diesem Projekt ein Bündnis eingegangen sind. Genauso ökonomische Krisen ja nicht quasi einfach so da sind, sondern müssen, um gesellschaftlich bearbeitet zu werden, auch interpretiert, analysiert werden, irgendwie gedeutet werden. Und das ist sozusagen so ganz wesentlich ist für das Verstehen der Unterstützung der faschistischen Kräfte in unserer Gesellschaft, dass es ihnen gelingt, so Krisenereignisse durch ihre ideologischen Brillen, durch ihre Krisenerzählungen, Krisennarrative irgendwie zu deuten und damit Anschluss zu finden. Für mich ist sozusagen auch vor dem Hintergrund sozusagen dieses Bündnisses von Kapital und faschistischer Bewegung, was wir gerade besprochen hatten, der zentrale Punkt, den Fokus von der Entwicklung wirtschaftspolitischer Programme zum Organisieren und Führen sozialer Auseinandersetzungen zu verschieben.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit Friedrich Häusner. Ausgangspunkt für das Gespräch ist ein Artikel Antifaschistische Ökonomik, na klar, aber was heißt das? Der 2024 auf der Seite Exploring Economics erschienen ist. Im Laufe des Gesprächs unterhalten wir uns unter anderem über das Netzwerk Plurale Ökonomik, über die Annäherung von Rechtsextremismus und Kapital, über Austeritätspolitiken, über verschiedene Spielarten der antifaschistischen Ökonomik sowie über ökonomische Bildung und Klassenherrschaft. Bis auf die Gespräche vor und während der Interviews ist Podcasting eine recht einsame Angelegenheit. Falls Ihnen die Folge gefällt, gebt Daumen hoch und Feedback, kommentiert, teilt und abonniert. Ich würde mich sehr freuen. Mehr Infos zum Podcast zu pluraler Ökonomik und heterodoxen Wirtschaftsunterricht finden Sie auf Instagram und dem Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTP-, dem Podcast zu pluralen Perspektiven auf dem Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit heterodoxen bzw. pluralen Ökonominnen und Ökonomen, um den Wirtschaftsunterricht kritisch-konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Fred Häusner als Gast zu haben. Hallo Fred.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Ich habe dich entdeckt, in Anführungsstrichen, mit dank deines Aufsatzes Antifaschistische Ökonomik, na klar, aber was heißt das? Ist erschienen im Jahr 2024, ist sehr empfehlenswert und auf der Seite von Exploring Economics nachzulesen. Da wirfst du zahlreiche spannende Ideen auf, du führst zahlreiche spannende Konzepte ein, die ich hier mit dir besprechen möchte. Und so wie ich es immer mache, möchte ich einsteigen mit einer grundsätzlichen Verortung. Das heißt, ich möchte dich bitten, dich vorzustellen und dabei die Brille oder die Brillen herauszuarbeiten, mit denen du auf Ökonomie blickst.
Genau, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, genau, dass du mir den Raum gibst, um genau sich auszutauschen über antifaschistische Ökonomik. Genau, auch spannende Einstiegsfrage mit den Brillen. Also, genau, ich habe Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf internationale politische Ökonomie studiert und genau danach auch eine Weile in der Forschung gearbeitet, vor allem so im Bereich kritische Entwicklungsforschung im Endeffekt. Und in den letzten Jahren habe ich mich dann vor allem auf politische und ökonomische Bildungsarbeit konzentriert. Zuletzt und noch aktuell, aber jetzt bald endend, genau, habe ich beim Netzwerk Plurale Ökonomik gearbeitet, wo ich Das hattest du kurz erwähnt, als du den Text von mir eingeführt hast von 2024, genau, wo ich vor allem für die Koordination des Teams der Exploring Economics Plattform zuständig war. Und genau, das heißt, die Brille, mit der ich auf die Ökonomie blicke, ist auf jeden Fall stark dadurch geprägt. Du hast ja gesagt, du sprichst hier mit heterodoxen und pluralen Ökonominnen. Genau, für mich ist es auf jeden Fall meine Brille auf die Ökonomie stark dadurch geprägt, dass ich sehr lange schon mit dem Netzwerk Plurale Ökonomik und der Bewegung für sozusagen Vielfalt und Heterogenität in der Ökonomik verbunden bin. Und nicht nur deshalb, weil ich da jetzt seit einigen Jahren arbeite, sondern auch, weil ich in früheren Lebensphasen genau da auch schon mal ehrenamtlich aktiv war und so. Und das heißt, da ich mich so sehr in diesem Setting plurale Ökonomik verorte, habe ich auf jeden Fall irgendwie mir einen Zugang zur Ökonomie angeeignet, der das genau irgendwie, also kenne ich mich mit vielen verschiedenen Perspektiven sehr gut aus und finde es auch hilfreich, verschiedene Perspektiven zu kombinieren. Natürlich hat man sozusagen seine Favorites. Für mich ist zum Beispiel auf jeden Fall eine historisch-materialistische Perspektive, die an der Kritik der politischen Ökonomie von Marx anschließt, wahrscheinlich der wichtigste konkrete Bezugspunkt, aber auch feministische und ökologische Ökonomik sind mir wichtig und so eigentlich ein bisschen so meine Methode oder mein Zugang, wenn ich sozusagen überlege, was zieht sich am meisten durch irgendwie meine sozusagen Forschungs- und Bildungsarbeit, dann geht es mir meistens darum, sozusagen so die kapitalistische Gesellschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklungsdynamik zu verstehen. Also mich interessiert sozusagen so, wie sind momentane Konflikte, Probleme oder so in der langfristigen historischen Entwicklung irgendwie zu betrachten. Und genau, also interessiere mich quasi mit diesen theoretischen Brillen, die ich erwähnt hatte, viel für die Untersuchung von Geschichte oder so. Und genau dabei ist für mich die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus schon sehr lange ein wichtiges Thema. Genau, ich habe mich damit schon eigentlich seit Schulzeiten beschäftigt. Also habe irgendwie genau schon meine Facharbeit damals sozusagen zur juristischen Aufarbeitung von NS-Verbrechen geschrieben oder so. Und jetzt aber seit 2016, da war ich auf einer Forschungsreise in New York und genau hatte dann quasi live vor Ort, wenn man so will, miterlebt, quasi so die Wahl von Donald Trump und dann genauso die Proteste, die dagegen aufkeimten damals und so und genau war dann auch irgendwie 2017 noch einige Monate dort vor Ort in den USA und hatte genau dann wieder angefangen, mich nochmal so sehr viel intensiver mit der Geschichte von irgendwie Faschismus und Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und weil ich ja so vom Hintergrund plurale Ökonom bin oder Politökonom bin oder wie auch immer man das genau nennen will, haben mich dann quasi so auch gerade die wirtschaftlichen Aspekte oder Fragen von Nationalsozialismus und Faschismus sehr interessiert. Und ich habe dann auch genau irgendwie ab 2019 so Bildungsangebote zum Thema Wirtschaft im Nationalsozialismus oder Nationalsozialismus im Kontext der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft erarbeitet. Und genau, ich erwähne das, weil das ja sozusagen für unser Thema heute antifaschistische Ökonomik irgendwie ganz relevant ist sozusagen. Also ich komme so aus einer sehr intensiven, quasi wirtschaftshistorischen Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus zu diesem Thema. Und das ist vielleicht die primäre Brille, mit der ich sozusagen auf diese Debatte über antifaschistische Ökonomik schaue. Genau. Ja.
Ja, klasse. Da sind schon sehr viele Begriffe gefallen, die ich im Schulbuch vermisse. Also eine historisch-materialistische Perspektive, ich glaube, das ist eine Sache, die die wenigsten in der Schule entdeckt haben, gelernt haben, auch an der Hochschule, im Studium wahrscheinlich nicht. Das sind Sachen, die muss man sich irgendwo holen. Und deswegen ist auch dieses Netzwerk Plurale Ökonomik eine große Bereicherung. Und auch die Seite Exploring Economics, da kann man wirklich sehr, sehr viel Inspiration finden, sehr viele Texte finden. Habe ich, wie gesagt, auch deinen Text gefunden. Bevor wir einige Begriffe aufgreifen, die du genannt hast, möchte mal kurz auf dieses Netzwerk zurückgehen. Das ist eine Sache, die ich auch selbst miterlebt habe, diesen Aufbau des Netzwerks. Ich habe es von außen mitbekommen, nie Teil gewesen, aber ich fand es immer sehr bereichernd zu lesen, nachzuvollziehen, was da gemacht wird. Jetzt habe ich zum ersten Mal hier jemanden im Podcast, im Gespräch, der mit Teil des Prozesses gewesen ist und auch ist. Jetzt würde ich schon noch mal gerne die Gelegenheit nutzen, um kurz darauf einzugehen, auf dieses Netzwerk Plurale Ökonomik und dich fragen, ob du die Geschichte dieses Netzwerkes skizzieren könntest und vielleicht auch noch mal die Strukturen, die Arbeit des Netzwerkes einfach kurz skizzieren, um noch mal zu verdeutlichen, es gibt dieses Netzwerk und es ist auch ein Netzwerk, was angesteuert werden kann, wenn man sich für solche pluralen Perspektiven interessiert.
Genau, also ja, genau, voll gerne. Also das ist ja auch, genau, ich glaube, ein sozusagen sehr besonderer oder irgendwie sehr spannender Ort für sozusagen eine wirtschaftswissenschaftliche Debatte in Deutschland. Genau. Du hattest dann die Frage nach der Geschichte gestellt. Also ich glaube, erstmal so ein ganz wichtiger historischer Punkt über das Netzwerk Plurale Ökonomik ist, dass quasi so auf eine Art das Netzwerk Plurale Ökonomik als Verein, den gibt es sozusagen jetzt, ich glaube seit 2011 oder so, aber schon bevor es sozusagen diesen Verein gibt, die Bewegung für eine plurale Ökonomik, wenn man so will, ist im Prinzip in den frühen 2000er Jahren entstanden. Quasi eine Art Reaktion auf damals die so neoliberalen Agenda-Reformen der rot-grünen Regierung und das motivierende Problem, aus dem sich dann diese Bewegung für eine plurale Ökonomik ergeben hat, war und auf eine Art bis heute ist, auch wenn sich jetzt in den letzten 20 Jahren doch einiges verändert hat, war, dass quasi in den Wirtschaftswissenschaften eine spezifische, von der Tendenz her neoliberale beziehungsweise marktradikale Perspektive, genau die im Fachbegriff so die neoklassische Ökonomik genannt wird, so eindeutig vorherrschend ist, während andere Perspektiven auf die Wirtschaft, genau du hattest es gerade schon gesagt, was lernt man in der Schule, was lernt man in der Uni, also beispielsweise, genau, was ich jetzt vorhin erwähnt hatte, die historisch-materialistische Perspektive oder aber auch die keynesianische Ökonomik, die feministische Ökonomik, genau, die ökologische Ökonomik, also viele sozusagen andere, sozusagen reichhaltige Traditionen von ökonomischem Denken kommen an der Uni, genau, besonders in der Lehre, in der Forschung ist es ein bisschen besser, aber gerade in der Lehre sozusagen fast gar nicht vor oder auf jeden Fall damals in diesem sozusagen Gründungsmoment. In den frühen 2000er Jahren sozusagen so, genau, gibt es diese, dass ich in dem, aus dieser Bewegung wurde es dann so mit so Begriffen wie intellektuelle Monokultur oder so beschrieben. Also so gibt es quasi diese eine vorherrschende Perspektive und dann eine Kritik daran, genau, dass diese Perspektive, genau, oder verschiedene Kritiken an dieser Perspektive, viele Kritiken sind auch quasi analytische Kritiken. Das heißt, die neoklassische Ökonomik ist zum Beispiel sehr stark irgendwie modellorientiert, also hat einen hohen Abstraktionsgrad, stark formalistisch oder so. Das wurde genau am Anfang in der Bewegung auf jeden Fall auch als wichtiges Thema gesetzt und als wichtige Kritik formuliert. Und genau, auf jeden Fall gab es aber auch immer sozusagen so diese politische Kritik auf eine Art an dieser einseitigen Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaften, genau, weil sozusagen diese spezifische Perspektive mit impliziten sozusagen politischen Tendenzen verbunden ist und genau eben politischen Tendenzen, die stark in so eine marktliberale, neoliberale Richtung deuten und genau, quasi erstmal, das ist sozusagen das Setting, in dem diese Bewegung entsteht und in dem die Forderung erhoben wird nach Pluralismus in der Ökonomik oder in den Wirtschaftswissenschaften, also eben sozusagen einer Vielfalt A von, darum geht es immer viel, sozusagen verschiedenen Perspektiven. Ich wiederhole es nochmal, also nicht nur die neoklassische Ökonomik, sondern eben auch andere Zugänge, die keynesianische Ökonomik, die feministische Ökonomik und so weiter. Und aber auch, genau, ich weiß gar nicht, das hat sich dann auch so über die Zeit natürlich irgendwie immer ausdifferenziert und angereichert, diese Kritik. Also so nicht nur ein Pluralismus der Perspektiven, sondern auch ein Pluralismus der Methoden, also sowohl Forschungsmethoden, dass eben nicht nur sozusagen Modellökonomie unterrichtet wird, sondern zum Beispiel auch genau qualitative Zugänge oder zum Beispiel diskursanalytische Zugänge oder historische Zugänge, also ganz viele Methoden, die vielleicht üblicherweise, genau, die auch üblicherweise in dieser intellektuellen Monokultur nicht vorkamen oder auch zum Großteil bis heute nicht vorkommen und auch genau zum Beispiel auch ein Pluralismus der Disziplinen wurde eingefordert, also mehr Austausch zwischen den Wirtschaftswissenschaften und angrenzenden Disziplinen, zum Beispiel der Wirtschaftssoziologie, der Wirtschaftsgeschichte und so weiter. Genau, das wäre sozusagen erstmal, wenn man so will, das Programm oder die quasi so genau das Setting, also das ist sozusagen so, was will die plurale Ökonomik, warum will sie es und genau, auf so einer organisatorischen Ebene, du hattest ja auch ein bisschen nach Strukturen gefragt, genau, gab es zunächst lokale Hochschulgruppen an einzelnen Universitäten. Genau, ich glaube, Heidelberg war so mit die erste Uni, an der das entstanden ist. Es gab da auch gleichzeitig in Frankreich eine Bewegung, die so eine ähnliche Ausrichtung hatte. Und es gab dann sozusagen in den frühen 2000er Jahren so einzelne Hochschulgruppen an Universitäten. Ich weiß gar nicht, genau, die Hochschulgruppen haben oft irgendwie nur diesen thematischen Bezug zur pluralen Ökonomik, heißen aber ein bisschen anders oder so. Und das war wirklich so ein extremes Nischenphänomen in den frühen 2000er Jahren und im Kontext der globalen Finanz- und Eurokrise, als die Wirtschaftswissenschaften, ich weiß nicht, die Älteren unter uns, also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich das damals stark miterlebt habe und mich das dann auch motiviert hat, sozusagen in diese Bewegung einzustreifen, also so im Kontext der Finanz- und Eurokrise, das heißt so 2008 irgendwie die globale Finanzkrise, dann so ab 2009, 2010 verstärkt dann die Eurokrise. Sozusagen, da gab es viel Kritik an den Wirtschaftswissenschaften, sowohl, dass die Wirtschaftswissenschaften irgendwie die Krise nicht hatten vorhersehen können, genau, dass sozusagen so verschiedene Politikvorschläge oder Reformen, die es gegeben hat, die Krise wahrscheinlicher gemacht hatten, dass diese auf der Basis von eben neoklassischer Ökonomik entwickelt wurden und dass auch sozusagen die Krisenbearbeitung, also der gesellschaftliche Umgang mit diesen Krisen, die dann genau aufgetreten waren, auch sozusagen genau auf eine Art sehr genau marktradikal gelöst wurde oder sehr stark auf der Basis von Sparpolitik und Austeritätspolitik gelöst wurde. Und auch dafür stand sozusagen die Wirtschaftswissenschaften in der Kritik. Also so in diesem Krisenkontext sozusagen verbreitete sich diese Kritik an den Wirtschaftswissenschaften, die vorher so ein sehr, sehr randständiges Phänomen war. Und in diesem Kontext quasi wächst und ich hätte jetzt, ja, gedeiht irgendwie die Bewegung für eine plurale Ökonomik oder sozusagen so, genau, wird irgendwie größer. Und unter anderem schließen sich dann mehrere Lokalgruppen, genau, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele oder so, zusammen und gründen, genau, ich glaube, das war im Jahr 2011, aber das ist dann auch immer so ein bisschen umstritten, wann war was genau und genau, soweit ich weiß, gab es noch keinen Bewegungshistoriker, der sich irgendwie so die Institutionalisierung des Netzwerk Plurale Ökonomik angeschaut hat, vielleicht doch, dann bitte bei mir melden, ich wäre hochneugierig, aber genau, ich glaube, so 2011 wird dann dieser bundesweite Dachverband, also eben das Netzwerk Plurale Ökonomik ist quasi der bundesweite Dachverband dieser sozusagen Hochschullokalgruppen gegründet und genau auch dann sozusagen so gibt es einige Jahre starke Wachstumsphase. Es gibt dann zum Beispiel eine sozusagen internationale Vernetzung von ähnlich ausgerichteten Initiativen für eine plurale Ökonomik im internationalen Bereich. Also ab 2014 wird dann die International Students Initiative for Pluralism in Economics aufgebaut. Genau, da weiß ich besser sozusagen, wann das irgendwie passiert ist, 2014, genau, weil ich da irgendwie dabei sein durfte und irgendwie das Glück hatte, das irgendwie mitzuerleben, wie das aufgebaut wurde oder auch mitzugestalten. Und genau, das kennt man jetzt heute nicht mehr, aber Rethinking Economics International kennt man vielleicht, das ist sozusagen daraus hervorgegangen. Also auf eine Art gab es dann diesen bundesweiten Dachverband und eine sozusagen miteinander im Austausch bestehende sozusagen globale Bewegung von plurale Ökonomie. Bewegten oder sowas, genau, die sich eben in diesem Rethinking Economics internationalen Netzwerk heute auch immer noch findet. Und genau, wenn man so will, ist es quasi so die erstmal quasi so, was war das motivierende Problem? Jetzt ein bisschen erklärt, wie sind die Strukturen entstanden? Und jetzt bei Strukturen ist natürlich auch immer wichtig, was machen diese Strukturen überhaupt? Und das Netzwerk Plurale Ökonomik, genau, da kann ich es am besten einschätzen, weil ich jetzt da die letzten Jahre gearbeitet habe, nimmt bis heute diese Funktion einfach als Dachverband ein. Das heißt, der Verein und was nicht, inzwischen auch einige Mitarbeitende, wie jetzt aktuell noch ich, unterstützt und bündelt die Initiativen von lokalen Hochschulgruppen. Genau, zum Beispiel die Hochschulgruppen haben oft so etwas wie selbstorganisierte Vorlesungen oder genau Seminare, die irgendwie sozusagen so durchgesetzt oder so erreicht werden konnten, in denen dann quasi plurale Einführungsveranstaltungen durchführen, also wo dann eben nicht nur eine Perspektive eingeführt wird, sondern verschiedene oder genau, wo es dann irgendwie Vertiefungen zu Themen gibt, die im sozusagen Standardstudium nicht präsent sind. Und bei sowas unterstützt dann der Dachverband quasi die lokalen Hochschulgruppen. Genau, aber auch bei sowas wie irgendwie so, hat auch so eine Fachverbandslogik auf eine Art, das heißt, genau, auch wenn es sozusagen um die Kritik von bestehenden Studiengängen oder Studienangeboten geht oder die Entwicklung von alternativen Curricula oder so, dann gibt es da auch genau ganz viel analytische Arbeit, die geleistet wird. Und was wir auch machen, das ist vor allem sozusagen, woran ich jetzt in den letzten Jahren mitgearbeitet habe, wir arbeiten auch Bildungsangebote. Genau, du hattest ja Exploring Economics erwähnt. Genau, das ist auch in dieser Phase entstanden, so um die Finanz- und Eurokrise rum. Ich glaube, 2015 haben wir damit damals angefangen, das aufzubauen. Und genau, das ist einfach sozusagen ein digitales Lernangebot, wo man so eine Einführung findet in verschiedene sozusagen so Perspektiven der Ökonomik. Also viele von denen, die ich vorher genannt habe, das ist so das Kernstück der Plattform vielleicht, die werden da so systematisch miteinander verglichen. Und genau, da sammeln wir aber auch, so weiß nicht, Bücher und Podcasts oder Online-Kurse und alle möglichen digitalen oder auch sozusagen irgendwie medial vorliegenden Lernmöglichkeiten, die es sozusagen gibt, irgendwie im sozusagen in der Wirtschaftswissenschaft und auch dem so ökonomischen Denken generell, jenseits sozusagen der bis heute leider sehr engen sozusagen wirtschaftswissenschaftlichen Standardausbildung. Und genau, wir haben aber quasi nicht nur diese digitalen Bildungsangebote, wo ich jetzt irgendwie mitgearbeitet habe und woraus auch dieser Text, den du erwähnt hast, ist ja auf eine Art ein digitales Lernangebot. Wir machen viel so Debattenüberblicke, da ging es darum. Isabella Weber hatte diesen Slogan antifaschistische Wirtschaftspolitik irgendwie eingebracht und genau, wir versuchen immer sozusagen so Begriffe dann, die irgendwie präsent im öffentlichen Raum sind, so zu erklären, in Debatten einzuordnen oder so. Und das heißt, der Text, wo dann auch einfach so verschiedene Fragen stehen und irgendwie so Fragen zu diesem neuen Konzept antifaschistische Ökonomik beantwortet werden, sozusagen wäre so ein mögliches Lernmaterial. Dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was wir da machen. Genau, schaut auf jeden Fall auf die Seite. Genau. Ich glaube, das ist sehr cool, aber gut, jetzt habe ich die auch mit aufgebaut und ein paar Jahre sozusagen mitkoordiniert. Das wäre überraschend, wenn ich sie nicht sehr cool finden würde, aber genau, vielleicht bringt sie auch dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin was. Genau, und wir haben aber nicht nur sozusagen digitale Bildungsangebote, sondern das Netzwerk Plurale Ökonomik, genau, organisiert auch Bildungsveranstaltungen. Genau. In den letzten Jahren gab es immer eine plurale Sommerakademie, das ist so eine Art Summer School für plurale Ökonominnen. Genau, ob es das dieses Jahr wieder geben wird, weiß ich gerade selber gar nicht, aber da schaut ihr einfach auf Netzwerk Plurale Ökonomik, die Website und dann, genau. Ich gehe stark davon aus, dass es wieder passiert. Die letzten Jahre passierte das auf jeden Fall immer und das ist so unsere jährliche Hauptbildungsveranstaltung und genau, und vielleicht nochmal zurückzuführen zum sozusagen motivierenden Problem am Anfang dieser Bewegung. Nach wie vor ist es quasi immer noch so, dass quasi ein wichtiger Bezugspunkt dieser Arbeit und der zentrale Bezugspunkt dieser Arbeit ist, dass Forschung und Lehre in den Wirtschaftswissenschaften sehr einseitig ausgerichtet sind und dass das nach wie vor ein gesellschaftliches Problem ist, weil sozusagen die Ökonomie Profession, also quasi diejenigen, die sich oder genau die Ökonomieprofession irgendwie erst über Politikberatung oder mediale Rezeption von irgendwie wirtschaftswissenschaftlicher Expertise hat ja auch irgendwie starken Einfluss darauf, wie werden gesellschaftliche Probleme gedeutet, wie wird jetzt zum Beispiel die Wirtschaftskrise gedeutet, welche sozusagen Reformvorschläge sind eigentlich öffentlich präsent und unsere These als sozusagen Organisation wäre auf jeden Fall, dass quasi nach wie vor die Forschung und Lehre, genau, auch wenn sie sich viel verändert hat, durchaus gerade im Bereich der Forschung in den letzten fast 20 Jahren, seit es diese Bewegung gibt, also zum Beispiel viel empirischer geworden ist und nicht mehr nur so stark sozusagen modellhaft argumentiert, ist sie doch perspektivisch sehr stark auf die neoklassische Ökonomik weiter ausgerichtet. Und genau, wir glauben weiter, dass es ein großes gesellschaftliches Problem ist, genau eben weil damit eine ganz spezifische Art von gesellschaftlichen Diskursen auch über Wirtschaft produziert wird und genau, dass es sich weiter lohnt, dort genau aktiv zu werden, um das zu verändern. So viel dazu. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen einen Einblick gegeben, weil es ein bisschen improvisiert und weil ich mache das immer ganz gern, weil das vielleicht so lange da war, das mit so meiner eigenen Geschichte zu verbinden. Aber genau, vielleicht ist es dann ja auch irgendwie anschaulicher, wenn ich so ein bisschen erzähle, wo man so mit dabei war.
Das war sehr, sehr anschaulich und ich finde, dass dieses Nachzeichnen der Geschichte insofern auch total schön, weil es ja gestartet ist als Nischenphänomen, hast du selbst gesagt, und ist trotzdem in die Breite gekommen. Ich habe auch in den frühen Phasen es mitbekommen von außen, wie gesagt, damals war ich noch in der Geografie eher engagiert, aber ich habe mich auch für die Themen interessiert und habe gesehen, wie das so eine kleine Gruppe in Mainz aufgebaut wurde an der Hochschule und auch in Heidelberg. In Heidelberg auch mit Christoph Krahn Kontakt gehabt, der dann auch da viele auch ja doch sehr, sehr sich engagiert hat im Netzwerk. Und ich konnte beobachten, wie es einfach immer größer wurde und wuchs und immer mehr auch dann Potenzial entwickelt hat und immer, ja, immer mehr Felder bearbeitet hat, wie du schon gesagt hast, thematische Felder, Perspektiven, Methoden, Disziplin, Vernetzung. Und ist einfach eine positive Geschichte. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn sowas auch in der Schule passieren könnte, so ein Netzwerk pluraler Schulökonomen, Ökonominnen, dass auch hier so eine Synergieeffekte entstehen und man sich gegenseitig stützt und unterstützt und auch bereichert und ergänzt. In Baden-Württemberg, so am Rande, nochmal der Hinweis, gibt es bereits so eine Grundstruktur, die angelegt ist. Da kann man nur die Arbeiten von Ralf Engel immer wieder hervorheben, der unter anderem auch das Heft herausgebracht hat. Der Bottelsbacher Konsens im Wirtschaftsunterricht, durchgängig Plural, Fragezeichen, herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung. Und das ist erschienen in Deutschland und Europa. Und auf der Frontseite, auf dem Deckblatt, kann man bereits diese berühmte Abbildung sehen, die auch bei Exploring Economics zu sehen ist, nämlich diese Paradigmenvielfalt, vernetzt mit unterschiedlichen Kernbegriffen, Knappheit, Unsicherheit, Herrschaft, Wandel. Auch da, dank dieses Netzwerkes, haben wir auch in der Schule Inspiration und deswegen kann ich nur jeden wärmstens empfehlen, auf diese Seite zu gehen. Denn da kann man wirklich viel Material finden, sowohl wissenschaftliches, aber auch, was du gesagt hast, didaktisiertes oder Lernmaterialien. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Eine andere Sache, die ich wirklich auch da sehr schätze, ist diese Öffnung, dass Disziplinen entgrenzt werden. Und in der Schule haben wir das Problem, dass Wirtschaft sehr stark eingegrenzt wird. Wirtschaft muss sich als Fach etablieren in Konkurrenz zu anderen Fächern. Wirtschaft muss sich gegen Politik, Gemeinschaftskunde durchsetzen. Und insofern entledigt sich das Fach Wirtschaft eigentlich dieser politischen Inhalte. Und das ist dramatisch. Genauso wie das Fach Wirtschaft sich der historischen Elemente entledigt. Und das sind alles Sachen, die du schon genannt hast und auf die ich nochmal zurückkommen möchte. Du hast gesagt, du hast dich mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt, mit Wirtschaft im Nationalsozialismus. Du hast betont, dass Ökonomie stets auch implizit politische Tendenzen hat. Und das sind Sachen, die extrem wichtig sind meines Erachtens, aber in einem Fach, in einer Schulstruktur, Fächerstruktur, wo so Fächer eingehegt werden, natürlich schwer sind zu thematisieren. Und auch da bietet das Netzwerk sehr viele Anregungen, um so über die Disziplin hinaus Vernetzung zu erarbeiten und Themen auch vernetzt zu bearbeiten. Und das ist auch für Schule extrem wichtig, dass Schule halt über diese Fächerstruktur hinausguckt. Und ich glaube, das Thema heute ist so ein Thema, wo man sehr, sehr schön zeigen kann, wie das Fach Wirtschaft mit Geschichte zusammenhängt und auch mit Politik zusammenhängt. Deswegen freut mich sehr, das mit dir heute besprechen zu können. Und jetzt kommen wir so langsam auch zum eigentlichen Thema, weil, wie gesagt, ich bin auf dich aufmerksam geworden mit diesem echt tollen Aufsatz antifaschistische Ökonomie, Fragezeichen, na klar, Ausrufezeichen, aber dann die Frage, was heißt das eigentlich? Und das ist eingebettet in so eine Phase, wo dank des Tweets von Isabella Weber, die du bereits erwähnt hast, so eine Aufmerksamkeit entstanden ist und nochmal klar wurde, es gibt einen Zusammenhang zwischen Ökonomie und Faschismus, Antifaschismus. Daraufhin ist eine große Debatte entstanden, die eigentlich auch eine relativ große Reichweite entwickelt hat. Und ich würde dich bitten, bevor du deine eigene Position entwickelst, nochmal so kurz zu skizzieren, worum geht es eigentlich in der Debatte? Was waren da die Inhalte dieser Debatte?
Genau, voll gerne. Also in der Debatte geht es erstmal darum, das war sozusagen ein bisschen die Forderung von Isabella Weber in diesem Tweet, die ökonomischen Hintergründe des gesellschaftlichen Rechtsrucks in den Blick zu nehmen. Ausgangspunkt war da die zweite Wahl von Donald Trump in den USA und die Beobachtung oder die unterstellte oder die Hypothese sozusagen von Isabella Weber sozusagen damals gar nicht alleine formuliert, aber quasi unter diesem Schlagwort irgendwie sehr präzise auf den Punkt gebracht, die Beobachtung, dass es einen Zusammenhang zwischen ökonomischen Krisenerfahrungen und vielleicht auch genereller sozusagen einer marginalen ökonomischen Lage und der Unterstützung extrem rechter Parteien gibt und das genau in Isabella Webers ursprüngliche Argumentation, wenn man so will, also das war so die Ausgangsdiskurs, quasi vor allem das Thema Inflation und eben die steigenden Preise, die starke Betroffenheit von sozusagen Menschen mit niedrigen Einkommen und schlechten Lebenslagen oder marginalen Lebenslagen von der Inflation, dass die steigenden Preise, die Inflation und die damit verbundenen sozialen Härten ein wichtiger Hintergrund der Unterstützung der Wahl Donald Trumps waren. Genau, und das ist sozusagen erstmal so quasi, das war sozusagen der so Opener, irgendwie so die Inflation als Phänomen bringt Leute dazu, sozusagen rechtsextreme Parteien zu wählen. Und genau, das ist aber sozusagen, der Diskurs ist aber ein bisschen breiter oder auch sozusagen so Isabella Weber diskutiert das als generelleres Phänomen. Also es ist sozusagen so eine allgemeine These über die Hintergründe des gesellschaftlichen Rechtsrucks, in der sozusagen ökonomische Probleme, ökonomische Sorgen, genau nicht nur steigende Preise, sondern auch Themen wie drohender Arbeitsplatzverlust oder genau erwartete Deindustrialisierung oder sozusagen so genau, also verschiedene soziale und ökonomische Probleme, marode Infrastruktur oder Probleme auch immer sozusagen, als wichtige Hintergründe von der Unterstützung extrem rechter Parteien gesehen werden. Und Genau, das ist erstmal sozusagen so eine analytische Ebene von dieser sozusagen Debatte antifaschistische Ökonomik, also zumindest dem Aufgang, dem Auftakt, der Auftaktposition oder so. Und genau, das ist verbunden mit, das ist nicht nur eine analytische Position, sondern vor allem auch eine wirtschaftspolitische Debatte, verbunden mit der Einforderung einer wirtschaftspolitischen Strategie gegen den Faschismus, die genau an diesem sozusagen angenommenen Zusammenhang zwischen sozialen Verwerfungen und der Wahl extrem rechter Parteien ansetzt und dann genau ein wirtschaftspolitisches Programm irgendwie skizziert oder genau zumindest irgendwie anteasert oder so. Das ist dann immer die Frage, genau wie ausformuliert ist jetzt diese antifaschistische Wirtschaftspolitik schon? Aber ich würde sagen, eigentlich ist inzwischen relativ klar, was Leute damit meinen, wenn sie das so als Programm sagen. Und betont wird dabei, dass sozusagen so neoliberale Krisenpolitik, also Sparpolitik, Austerität oder so, dass das quasi Krisen, soziale Krise verschärft und damit als irgendwie Brandbeschleuniger auf eine Art wirkt für den Rechtsruck. Und quasi, das heißt sozusagen so, das Programm zielt darauf, diese neoliberale Krisenpolitik durch eine andere Form der Krisenpolitik zu ersetzen oder zu genau, also eine wirtschaftspolitische sozusagen Richtungsveränderung einzuschlagen, eine sozusagen solidarische Form der Krisenbearbeitung irgendwie zu, weiß nicht, einzuführen, umzusetzen, was auch immer. Und konkret werden dann eben sozusagen wirtschaftspolitische Forderungen in den Raum gestellt, die sozusagen so ein alternatives Wirtschaftsprogramm, ein solidarischeres Programm der Krisenbearbeitung irgendwie beinhalten soll. Zum Beispiel Preiskontrollen als ganz wichtiger Aspekt, weil die Inflation ja sozusagen ein wichtiges Thema ist für Isabella Weber und ein wichtiger Faktor aus ihrer Sicht sozusagen für die Wahl Donald Trumps. Das heißt, es geht ganz viel darum, wie hätte man die Inflation irgendwie sozial gerechter oder zumindest sozial abgefedeter irgendwie bearbeiten können. Eben nicht durch dann sozusagen so klassisch neoliberale sozusagen Zinssteigerungen der Zentralbank, sondern eben sozusagen andere wirtschaftspolitische Konzepte oder Mechanismen, Maßnahmen wie Preiskontrollen oder Übergewinnsteuern oder genau auf so einer generellen Ebene auch sozusagen eine sozusagen sehr viel aktivere staatliche Intervention in die Wirtschaft, zum Beispiel sozusagen eine aktive grüne Industriepolitik oder genau auch sozusagen so deutlich mehr Mitbestimmung und Beteiligung von den genau Arbeiterinnen an sozusagen sozialen Transformationsprozessen. Das heißt, es geht irgendwie sozusagen darum, auf der Basis dieses Zusammenhangs von ökonomischer Krise, genau, wird als Hintergrund angenommen für die Wahl extrem rechter Parteien sozusagen ein wirtschaftspolitisches Programm zu formulieren, in dem diese ökonomische Krisen, genau sozusagen anders bearbeitet werden können und dadurch sozusagen so diese quasi antifaschistisch zu wirken. Deshalb der Begriff antifaschistische Wirtschaftspolitik. Genau, dass quasi dann dieses wirtschaftspolitische Programm und seine Umsetzung dazu führen, dass quasi Krisen besser bearbeitet werden und dann keine sozusagen rechte, genau, dass die Krisen dann nicht sozusagen erfolgreich rechtspolitisiert werden können, sozusagen. Die Debatte findet dabei auf zwei Ebenen statt. Also, genau, das war erstmal sozusagen der Opener. Das ist, wenn man so will, die klassische Position, oder das ist quasi so, oder so würde ich zumindest versuchen zusammenzufassen, wie Isabella Weber sich in dem Diskurs positioniert. Und darum gibt es jetzt eine Debatte, die auf zwei Ebenen stattfindet. Die erste Debatte diskutiert so diese spezifischen programmatischen Forderungen, also eben so Preiskontrollen oder aktive Industriepolitik. Und dabei geht es viel darum, dass sozusagen so Weber auf eine Art so ein, weiß nicht, so klassisches linkssozialdemokratisches Programm formuliert mit einem starken Staat, der irgendwie Krisen im Sinne der unteren Klassen managt und, weiß nicht, mit mehr Partizipation und mehr Beteiligung. Und dann gibt es sozusagen so, das sind, glaube ich, die meisten der Kritiken, die ich gesehen habe, sozusagen so gehen dann gar nicht so, okay, wir bräuchten so die und die Preiskontrolle wäre besser so optimiert, sondern da geht es eher darum, so, okay, stellen denn diese Forderungen den Kapitalismus grundlegend genug in Frage und sind sie sozusagen transformativ genug oder sind sie eher so Verwaltung des Bestehenden? Und da wäre jetzt ein Beispiel von so einem Debattenbeitrag, glaube ich, auch so mit der, ja, sicher neben sozusagen Isabella Webers Arbeiten dazu, der zweite sehr wesentliche Debattenbeitrag, ein neues Buch, ein Gesprächsband von Sabine Nuss mit genau einigen sozusagen so kritischen Wirtschaftsexperten mit dem Titel Der verdrängte Kapitalismus, Möglichkeiten und Grenzen antifaschistischer Wirtschaftspolitik. Und da genau sozusagen so greift Sabine Nuss irgendwie diese Forderungen auf und dann werden so einzelne wirtschaftspolitische Programmelemente quasi so daraufhin untersucht oder durchdacht oder reflektiert, genau, ob sie denn irgendwie sozusagen, wie gut sie denn wirtschaftliche Krisen bearbeiten können und dabei ganz stark die These formuliert, dass quasi so der Kapitalismus eher nicht grundlegend in Frage gestellt wird und dass das aber eigentlich passieren müsste, weil die Krisen systematisch aus dem Kapitalismus hervorgehen und entstehen sozusagen und dass diese sozusagen Debatte um das wirtschaftspolitische Programm und vielleicht auch diese Frage, so wie transformativ ist dieses wirtschaftspolitische Programm, ist eine der zentralen beiden Debatten um dieses Schlagwort. Genau, das ist auch überhaupt nicht nur Sabine Nuss, die sich da sozusagen irgendwie zu Wort meldet. Jetzt vor ein paar Tagen war in der Analyse und Kritik, ich weiß nicht, ob jemand die Zeitschrift kennt, ein Beitrag sozusagen, da hat jemand, Matthias Schmelzer, Professor, genau, an der Universität in Kiel oder Flensburg, ich weiß es gerade gar nicht genau.
In Flensburg.
Genau, in Flensburg, danke für den Tipp. Genau, hat irgendwie sozusagen jetzt eine antifaschistische Transformationspolitik gefordert oder so. Also genau, es gibt da so quasi eine Debatte darum, wenn wir antifaschistische Wirtschaftspolitik machen, wie sozusagen grundlegend stellt die Wirtschaft in Frage, wie grundlegend muss Wirtschaft verändert werden? Sozusagen reicht es sozusagen einige konkrete Maßnahmen zur sozialen Abfederung oder brauchen wir sozusagen ganz grundlegend genau eine Infragestellung und letztlich Überwindung des Kapitalismus? Genau, das wäre eine Debatte. Die zweite Debatte, wo ich mich eher sozusagen auch sehen würde oder genau, wo ich irgendwie so, die mir wichtig ist, ist eher so eine analytische Debatte. Also, und da geht es dann um die Frage, okay, dieser Zusammenhang, den Isabella Weber genau in den Raum stellt, begründet, genau, für den es auch ja viel sozusagen irgendwie Forschung gibt, die sozusagen so auf so einer grundsätzlichen Ebene irgendwie einen Zusammenhang zeigen von, genau, irgendwie sozialer Lage und Wahlverhalten oder Krisenerfahrung und Wahlverhalten. Auch bei der Baden-Württemberg-Wahl, die jetzt hier, während wir aufnehmen, sozusagen ja vor etwa einer Woche oder ein bisschen mehr als einer Woche stattgefunden hat, genau, hat man das ja auch wieder gesehen, irgendwie so hohe Zustimmungsraten bei der AfD unter denjenigen, die sich irgendwie als Arbeiterinnen klassifizieren. Und das heißt, genau, natürlich ist es irgendwie nicht aus der Luft gegriffen, aber sozusagen so, es gibt diese Debatte darüber, sozusagen so, okay, stimmt denn dieser Zusammenhang von ökonomischer Marginalität und Unterstützung extrem rechter Parteien oder genau, ist es nicht irgendwie zu einfach, muss man da nicht komplexer darüber nachdenken und genau, diese zweite Debatte, da geht es also sozusagen darum, irgendwie ergänzende und widersprechende analytische Positionen zu sozusagen so den ökonomischen oder generell gesellschaftlichen Hintergründen des sozusagen der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung, des Rechtsrucks, der Faschisierung irgendwie zu benennen. Und genau ein Beispiel für so eine Position, die sich vor allem auf so einer analytischen Ebene beschäftigt ist, würde ich jetzt sagen, ist dieser Text, den du oder der Essay irgendwie von mir auf Exploring Economics oder so, den wir jetzt schon mehrfach besprochen hatten. Und weil da werden so Positionen ausgeführt, die irgendwie sich so erstmal auch Isabella Webers Position darstellen, sozusagen, aber auch genau irgendwie so verschiedene Kritiken daran formulieren. Für mich eine der wichtigsten Kritiken auf so einer analytischen Ebene zum Beispiel irgendwie, dass genau so ökonomische Krisen ja nicht quasi einfach so da sind, sondern die werden ja auch gesellschaftlich irgendwie oder müssen, um gesellschaftlich bearbeitet zu werden, auch interpretiert, analysiert werden, irgendwie gedeutet werden. Und dass es sozusagen so ganz wesentlich ist für das Verstehen der Unterstützung der faschistischen Kräfte in unserer Gesellschaft, dass es ihnen gelingt, sozusagen so Krisenereignisse durch ihre ideologischen Brillen, durch ihre Krisenerzählungen, Krisennarrative irgendwie zu deuten und damit Anschluss zu finden. Und dass es eben sozusagen so, genau, auch für die Inflation lässt sich das auf jeden Fall sagen, so die extreme Rechte hat irgendwie Deutungen, genau, die Inflation erklären sollen, angeblich, also so weiß nicht so, bei der extremen Rechten immer ganz wichtig, irgendwie so grüne Politik als Hintergrund von Preissteigerungen, so weiß nicht, Ökosteuern und sowas, oder auch irgendwie lockere Geldpolitik von der Zentralbank, das wären sozusagen so rechte Inflationsdeutungen oder so. Und genau, so meine Kritik oder so Kritiken auf einer analytischen Ebene an Isabella Weber würden sozusagen so diese so intersubjektive Verarbeitung von ökonomischen Krisen irgendwie in den Fokus nehmen und auch sozusagen fragen, auf der Basis von welchen Ideologien oder von welchen sozusagen Charakterstrukturen kommen eigentlich Leute dazu, sozusagen so genau eher diese Form von Krisendeutung zu glauben oder eher genau sozusagen krisenpolitischen Programmen, wie sie die AfD formuliert, anzuhängen. Genau. Und auch natürlich, aber auch so Sachen wie, oder das wäre ein zweiter ganz wesentlicher Aspekt in dieser sozusagen so Debatte auf einer analytischen Ebene, sozusagen, wenn man unterstellt, dass ja sozusagen Ökonomie der ganz zentrale Grund ist, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, und was ist mit sozusagen so gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Antifeminismus, Antisemitismus, die ja wesentlicher prägender Kern der faschistischen Bewegung sind, sozusagen so spielen die denn da gar keine Rolle und irgendwie, genau. Ich würde dann sozusagen kritisieren, auch wenn ich nicht glaube, dass Isabella Weber das irgendwie so ignoriert oder so, aber wenn man sozusagen zu stark den Fokus auf ökonomische Gründe oder Hintergründe legt, dann genau, kann auch sein, dass andere Gründe, die man auch in diesen sozusagen Forschungen und bei Nachwahlbefragungen, wie jetzt in Baden-Württemberg, immer wieder sieht, sozusagen so die Leute haben extrem hohe Zustimmungsraten zu Thesen, dass, keine Ahnung, genau, irgendwie zu viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sind oder dass die innere Sicherheit ein großes Problem sind. Also so, genau, es gibt ganz viel Forschung und Ergebnisse, die auch naheliegen, dass sozusagen Leute auf der Basis von genau irgendwie ihren sozusagen oder ihrer Zustimmung faschistische Ideologie, einfach faschistische Parteien und Bewegungen unterstützen. Und quasi in dieser analytischen Debatte geht es sozusagen darum, so ein bisschen rauszufinden, okay, so, genau, welche anderen Erklärungsansätze gibt es? Genau. Weil es dann ja auch viel darum geht, okay, sozusagen, so welchen Umgang finden wir mit irgendwie Wählerinnen der faschistischen Bewegung? Genau. Und genau auch noch ein paar andere analytische Punkte. Mir persönlich ist zum Beispiel, da gehe ich später noch mal ein bisschen drauf ein, sozusagen wichtig, dass quasi so, wenn man ökonomisch oder so klassenpolitisch, das macht Isabella Weber auf eine Art sozusagen zu sagen, so, Teile der unteren Klassen unterstützen irgendwie den Faschismus. Warum tun sie das? Ich glaube, es ist irgendwie sozusagen, wir sehen das alle, an Elon Musk als Beispiel oder so, auch wichtig, sozusagen den Blick nach oben zu richten, also auch sozusagen auf einer analytischen Ebene auch genau die Unterstützung der faschistischen Bewegung oder von faschistischen Parteien in den herrschenden Klassen zu sehen. Auch da nicht nur in den USA, da ist es besonders prominent, aber auch genau hier in Deutschland gibt es auf so eine Art einen Rechtsruck des Bürgertums oder so. Genau, der auch den Rechtsruck gesamtgesellschaftlich vorantreibt. Und das wären so Aspekte der Diskussion, die auf so einer analytischen Ebene stattfinden. Genau, ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs klar erklärt oder so. Genau. Sonst schaut euch auf jeden Fall gerne nochmal für diese zweite Ebene diesen Text von mir an. Da, genau, findet man auch so ein paar Links, wo man sich dann weiterklicken kann. Genau. So wäre erstmal, genau, es gibt auch, ich habe auch noch, wenn jemand sich dafür interessiert, das irgendwie sozusagen systematisch, auch wissenschaftlich rückgebunden, sozusagen, nochmal als Debatte dargestellt zu bekommen. Es gibt auf YouTube, vielleicht kann man das in die Shownotes oder auf der Website irgendwie verlinken oder so, Philipp. Genau, dann versuche ich auch so einen Debattenüberblick mit sozusagen so wissenschaftlichen Quellen und Rückbindung an die sozusagen wissenschaftliche Debatte, wenn man genau das, was ich jetzt so improvisiert irgendwie versucht hatte, auszuführen. Gerade diesen zweiten Teil, diese zweite Debatte, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich dieses YouTube-Video anschauen. Genau.
Das war der erste Teil der Folge mit Frederik Heusner. Vielen Dank fürs Zuhören.